Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mutti ist die Beste. Wir haben heute Dienstag, also einen Tag, an dem wir aufnehmen und morgen kommt die Folge raus. Das heißt, ihr seid wieder ganz fresh up to date. Wir sind schon wieder sehr spät dran mit der Aufnahme. Naja, was sollen wir machen?
Ja, und wir sitzen heute auch mal ganz woanders. Falls ihr das Video seht auf YouTube irgendwann, dann wird euch auffallen, dass wir in einem ganz anderen Raum sitzen. Vielleicht hört man es auch. Also ich hoffe, dass die Audioqualität hier nicht so viel schlechter ist.
Ich glaube, es geht.
Wir sind nämlich bei Marlies Eltern im Haus.
Genau.
Im alten Kinderzimmer von Marlies Schwester.
Das ist korrekt. Wobei wir uns dieses Zimmer auch geteilt haben eine Zeit lang. Also ganz am Anfang, als wir eingezogen sind, waren nämlich nur 3 Räume in diesem Haus fertig.
Ja, verstehe. Okay. Also auch dein altes Kinderzimmer.
Das war noch nicht fertig. Achso, doch, das war hier ja dann. Genau. Okay, ich würde sagen, Intro los. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Ja, ja. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste.
So, Marlies, steigen wir mal in die Folge ein, würde ich sagen. Was haben wir heute für ein Thema dabei?
Wollen wir gar nicht mit Feedback anfangen?
Ach, ich fahre mit der Tür ins Haus, okay.
Ich hab was, ich lese vor, ja? Hallo Marlies, hallo Martin. Ich habe mir euren ganzen Podcast angehört und musste bei so vielen Dingen weinen. Ich bin mit Gewalt aufgewachsen und will das für meine Kinder nie haben. Ich habe 3 Kinder im Alter von 11, 9 und 3 Jahren. Oft lief bei uns alles schief und ich musste so viel schreien und schimpfen. Natürlich habe ich nie körperliche Gewalt angewandt, aber auch das Schreien von mir ist Gewalt, finde ich. Seit ich euch zuhöre, habe ich so viel umgesetzt und anders gemacht. Und siehe da, es ist entspannter und wir sind viel glücklicher. Ich wollte mich bei euch einfach mal dafür bedanken, dass ihr uns bei allem mitnehmt und dass dank euch unsere Familie wieder funktioniert. Liebe Grüße. Es freut uns sehr zu hören, auf jeden Fall, wenn ihr uns solche Nachrichten schickt.
Ja, richtig cool.
Wir haben noch ganz viele Rückfragen bekommen, ob wir die Quellen noch verlinken. Also erstens, die Quellen, die sind alle bei mir auch im Buch. Das heißt, ihr könnt auch alle fleißig mein Buch kaufen. Aber ich werde die auf jeden Fall noch verlinken. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, weil dadurch, dass wir jetzt hier, wir waren ja eine Woche im Urlaub und jetzt sind wir ja hier am Bodensee. Das heißt, wir waren nur 3 Tage zu Hause und sind dann auch wieder 10 Stunden hier runtergefahren. Und deshalb, genau, habe ich das noch nicht geschafft, zeitlich einfach die zu verlinken, aber vielleicht schaffe ich es ja heute dann noch. Mhm. Okay.
Wir haben euch auch ein Thema mitgebracht. Diese Folge geht es um Spielen. Wie man Spielen sinnvoll irgendwie einbeziehen kann ins Familienleben und nutzen kann für die Erziehung und was eine Bedeutung Spielen hat.
Also wir haben ja schon eine komplette Folge über quasi müssen Eltern mit ihren Kindern spielen. Da haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, was die Funktion von Spielen ist und so weiter. Mhm. Und ich habe mich aber im Rahmen meines Buches noch mal viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Und ich dachte, wir machen heute mal eine Folge darüber, was Eltern denn mit ihren Kindern spielen können, wenn sie denn mit ihnen spielen wollen. Weil, also im Endeffekt ist dieses halt sich auf den Kinderzimmerboden setzen und dann irgendwie dem Kind, also mit dem Kind irgendwie, weiß nicht, Playmobil-Figuren hin und her zu schieben oder sonst irgendwas, hat so gar nicht sinnvoll. Also weder für das Kind noch für die Erwachsenen.
Vor allem, wenn man da überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja, so. Voll. Also hört euch auch ruhig nochmal die müssen Eltern mit ihren Kindern spielen? Fragezeichen Folge an. Also so heißt die. Hört mal rein, weil da haben wir schon viel darüber erzählt. Und jetzt kommt aber noch obendrauf vermutlich nochmal eine ganze Menge dazu. Oder vielleicht nochmal ein bisschen aktuellere Sachen. Genau, da haben wir auch gesagt, dass so dieses, wenn man keinen Bock hat, und ich glaube, die meisten haben irgendwann keinen Bock mehr, sich ständig mit dem Kind auf den Boden zu setzen und mit einem 2-jährigen Kind irgendwie ja so Schleichpferde hin und her zu schieben, dann macht es auch nicht so viel Sinn, weil das Kind merkt ja, dass man selbst daran keinen Spaß hat.
Genau, also wir haben in der Folge auch viel darüber gesprochen, woher das eigentlich kommt, dass Eltern so einen Druck auch verspüren und ob das halt auch wirklich sinnvoll ist, also so rein vom, jetzt sogar also aus diesem Bindungsaspekt, wobei wir ja mittlerweile auch die Bindungstheorie ja auch eher so ein bisschen hinter uns gelassen haben, aber das spielt ja keine Rolle. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Im Endeffekt lassen wir so das Konzept Bindung hinter uns, aber das heißt ja nicht, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind irgendwie irrelevant ist, sondern genau. So Beziehung und Verbindung ist trotzdem wichtig, aber halt dieses Bindung als ein Bedürfnis quasi.
Also quasi Bindung, so wie Bowlby sie definiert hat, das ist ein bisschen hinfällig und ich weiß, Bindungstheorie hat sich weiterentwickelt. Wir sind ja eher der Auffassung, so wenn die ursprüngliche Bindungstheorie eigentlich hinfällig ist, dass alles, was drauf aufbaut, vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber das heißt nicht, dass da jetzt nichts dran ist, weil irgendwie irgendeine Beziehung, Bindung, wie auch immer man es nennen möchte, gibt's ja einfach de facto so.
Brauchen Menschen auch. Aber da könnt ihr auch einfach nochmal unsere Bindungsfolge zu anhören. Und in meinem Buch habe ich da auch nochmal ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Also falls euch das interessiert, dann könnt ihr da auch nochmal reinlesen. Und genau, heute wollen wir dann aber über das Spielen sprechen, nämlich was ist eigentlich die ursprüngliche Funktion vom Spielen und wie können Eltern das quasi für sich nutzen und warum ist Spielen eigentlich auch so geil, aber nicht im also eben nicht dieses kindzentrierte Spielen, sondern wie man halt dieses Spielen als Zugang und als Verbindung und Beziehungsaufbau zum Kind quasi nutzen kann.
Ja, ich glaube so, was wir eigentlich spontan über Spielen denken, wenn wir nicht tiefer drüber nachdenken, ist so, ja, Spielen ist irgendwie Unterhaltung.
Ja,
und
voll.
Der Zweck von Spielen ist so, dass man sich unterhält, dass man Spaß hat. Aber eigentlich ist ja Spielen, wenn Kinder spielen, eigentlich ist auch sämtliches Spielen so eine Art Fähigkeiten erproben und Fähigkeiten ausbauen,
genau.
Würde ich sagen.
Ja, ist auch so. Also wir haben ja letzte Folge ziemlich ausführlich erklärt, wie das funktioniert, dass sich das Gehirn quasi aufbaut von Kindern und wie die halt Dinge lernen. Und beim Spielen wird genau das gemacht. Also wenn jetzt zum Beispiel Kinder Rollenspiele spielen, dann verfestigen halt die halt einfach bestimmte soziale Interaktionen, indem sie sie sozusagen üben. Und das ist halt auch so, deshalb spielen Kinder auch noch so viel. Also ich meine, das nimmt ja bei Erwachsenen auch natürlicherweise immer mehr ab, dass man so spielt. Und ich glaube, das hat wenig damit zu tun, dass man so sozialisiert ist, sondern dass man es auch einfach nicht mehr so, also was ich meine, weil okay, man spielt noch in so bestimmten Rahmen und ich finde es halt auch irgendwie schön, mit den Kindern zum Beispiel so diese spielerischen Sachen zu machen, aber um Spaß zu haben, muss ich jetzt zum Beispiel halt keine Rollenspiele spielen oder so.
Ja, ich habe noch einen ganz anderen Aspekt beim Spielen, so, also einmal ist es dieses Fähigkeiten erproben, auch zum Beispiel, wenn die Kinder halt, keine Ahnung, Rollenspiel spielen im Sinne von, ich bin jetzt die Mami und koche und das so ein bisschen nachmachen, so, dann üben die auch so ein bisschen das, was sie sehen, nachzumachen und üben dann im Endeffekt auch, wie man kocht oder wie man sich so bewegt, was man tut.
Ja. Verarbeiten
aber,
das auch.
Genau, aber wenn man das so sieht, dass eigentlich so ein bisschen das merkt oder die Fähigkeit ist, die uns Homo sapiens von anderen Lebewesen abhebt und abgehoben hat, die ist, dass wir uns Sachen vorstellen können, dass wir kreativ sind, dass wir uns Geschichten erzählen können, dann könnte man gerade auch so Rollenspiele und so Spiele auch mit der Funktion verstehen, diese Fähigkeit des Kreativseins, des Sachenvorstellens zu üben.
Ja,
also ich glaube, das ist so speziell die Fähigkeit, die man auch mit Rollenspielen nochmal übt, weil wenn mein Kind jetzt ein Rollenspiel spielt, ich bin ein Pirat, dann übt es ja nicht unbedingt ein Pirat zu sein, also vielleicht übt es damit auch ein Pirat zu sein, aber es übt vor allem so diese Vorstellungskraft, sich was vorzustellen, was es eigentlich nur aus Geschichten kennt und so,
ja.
Das auszubauen.
Voll, aber also gerade so bei Rollenspielen geht es ja gar nicht so sehr um dieses ich mache jetzt das und das. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind spielt, dass es Mama ist, dann spielt das nicht, übt das nicht Mama zu sein, sondern übt das so, sich zu kümmern oder empathisch zu reagieren oder so. Also das sind ja so, und beim Piratspielen könntest du dann auch sagen, ja, die üben dann halt Konflikte zu lösen oder
und die üben ja auch Perspektivwechsel.
Genau, also das hat halt so ganz viele Dimensionen.
Ja.
Und dadurch, dass, also das Spielen ist ja meistens oder in der Regel normalerweise mit Spaß verknüpft und das hat ja eben auch keine Druckkomponente. Das heißt, das Gehirn ist auch in dem Moment besonders lernfähig. Und natürlich sollte man jetzt nicht so im Alltag die ganze Zeit denken, oh, jetzt ist das Gehirn meines Kindes besonders lernfähig oder so. Sondern man kann aber diese spielerischen Situationen, und das ist auch ganz traditionell, wurde das in vielen traditionellen Kulturen hat immer wieder so gemacht. Und auch eigentlich, wenn ihr euch so anguckt, wie, also zumindest meine Eltern noch, haben mich sehr so erzogen, sehr spielerisch, oft aus Sachen irgendwie dann so Geschichten erzählt und dann irgendwie so einen spielerischen Rahmen gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr abnimmt. Bei uns in der Generation, also bei den Eltern, nicht bei allen, aber bei vielen, dass die halt sehr so auf so rationale Erklärungen gehen und gar nicht mehr so auf diesen Spielweg, weil irgendwie die ganze Zeit erwartet wird, naja, wenn ich meinem Kind nur genug erkläre, was XYZ,
dann wird es das schon verstehen mit 2 Jahren und dann wird es mir folgen.
Und das ist halt so meistens einfach so gar nicht zielführend, sondern es ist viel besser, erstmal das Verhalten so zu etablieren, eben durch ein Spiel und danach kann dann die Erklärung kommen. Also zum Beispiel Kind im Straßenverkehr, lieber erstmal üben, dass es stehen bleibt, egal ob es den Grund kennt oder nicht und dann, wenn es dann zuverlässig stehen bleibt, dann könnt ihr ihm erklären, wieso. Weil andersrum könnte es dann einfach zu spät sein.
Genau, wenn man erstmal einen Antrag schicken muss dem Kind, damit es auch stehen bleibt, nee, wenn man das alles erklären muss, dann kann es natürlich sehr schwierig sein in manchen Situationen. Und da wollten wir aber auch noch eine Folge, also da wird auch noch eine Folge drüber kommen mit diesen Erklären, wie viel man einem Kind erklären sollte, wann man ein Kind mit einbeziehen sollte, wie viel man mit Kindern diskutieren sollte. Das ist halt auch an sich schon ein spannendes Thema.
Ja, voll. Also das klingt jetzt so absolut. Also das wird jetzt nicht so sein, dass wir sagen, ja, wenn das Kind so und so alt ist, dann darfst du auf gar keinen Fall, sondern nur, dass ihr da natürlich nach eurem Kind geht. Aber das ist ja eigentlich auch immer so. Was ich jetzt aber sagen wollte, was glaubst du, wie kann man das denn mit einem Kind zum Beispiel jetzt spielerisch üben, sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen? Fällt dir da was ein?
Na, ich habe das jetzt zum Beispiel so als Spiel gemacht, dass ich, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und dann irgendwie eine Straße kommt, die nicht so viel befahren bin, habe ich gesagt, du hast jetzt das Kommando, du sagst uns, wann wir rübergehen. Und dann hat das Kind so geguckt und dann hat es das Kommando gegeben, dann sind wir alle rübergegangen. Also ob man das jetzt als Spiel, ob das jetzt ein klassisches Spiel ist, weiß ich nicht, aber ich habe dann quasi die Verantwortung mal übergeben und dann das so gemacht. Also das mache ich persönlich.
Also was ich ganz viel mit den Kindern mache, ist, dass ich ein Stoppspiel spiele, also auch zu Hause, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich Stopp sage, hältst du sofort an. Und dann sage ich halt irgendwann Stopp und dann, also wie so ein Stopptanz quasi. Mhm. So ein Stopptanz könnte man auch dazu benutzen, aber da muss man jedes Mal auch Stopp sagen. Und das dann halt im Straßenverkehr auch nochmal, wenn wir zum Beispiel im Wald sind oder so mit dem Fahrrad, dann immer so, ja, also immer wenn ich Stopp sage, dann hältst du sofort an und wartest, bis ich bei dir bin. Und das habe ich halt so ein paar Mal geübt. Mhm. Und seitdem funktioniert das halt auch wirklich sehr zuverlässig. Und ich habe das halt so als Spielfahrrad, ich war so, hey, wir spielen jetzt ein Spiel. So, und es hatte halt auch gar keinen Sinn und Zweck in der Situation, weil wir ja, wie gesagt, im Wald waren oder drin. Mhm. Und was ich auch geübt habe, war irgendwie, wir spielen jetzt ein Spiel, du rennst jetzt da vorne hin, bist da und da. Und dann wartest du auf mich, bis ich bei dir bin. Und dann klatsche ich dich ab und dann darfst du weiterlaufen. Und solche Spiele haben wir halt auch gespielt. Und dadurch können die Kinder, glaube ich, viel besser dann so in so brenzligen Situationen, wenn man sagt so Stopp, dass sie dann sofort anhalten. Oder wenn man sagt, bis da und dahin, dass sie dann auch wirklich nur bis da und dahin fahren und dann warten, bis man eben ankommt, weil man das schon so oft gemacht hat, dass sie das halt quasi so wie so verinnerlicht haben.
Ja. Damit können die das einfach schon mal üben, genau, dass sie es dann verinnerlicht haben, dass sie es einfach machen, ohne drüber nachzudenken.
Genau.
Da stelle ich mir bloß die Frage, inwiefern ist es dann oder könnte es zu schwierigen Situationen kommen, wenn man im Straßenverkehr Stopp sagt und die Kinder denken, ah, wir spielen jetzt ein Spiel. Also ich glaube, sie halten dann einfach an. Also ich glaube, sie würden dann eh einfach stoppen. Und ich glaube, kommt doch an, wie man sagt, ne? Wenn jetzt gerade ein Auto die zu überfahren droht, dann würde ich nicht sagen, haha, stopp, sondern würde ich sagen, stopp.
Es geht ja einfach nur darum zu üben, dass halt auf dieses Stopp welche Reaktion darauf kommt. Ja. Und ich glaube halt, also das ist ja so ein Problem, was viele haben, dass sie zu Hause oder so, dass sie ganz oft Fangen spielen und dass Kinder dann im Straßenverkehr wegrennen.
Genau, Fangen spielen ist richtig gefährlich. Da übt man ja genau
das andere. Ja. Also da übt man ja dann quasi, weil das sollte man halt mit, also entweder nur drin machen mit kleinen Kindern oder halt einfach gar nicht mit kleinen Kindern machen, erst wenn die älter sind und das differenzieren können.
Ja,
weil auf jeden Fall. Das ist ja wirklich ein Problem, was viele Eltern haben, wo man auch immer geraten wird, du darfst mit deinem Kind auf gar keinen Fall Fangen spielen. Genau aus dem Grund, weil das ein Verhalten ist, was man mit Kindern einübt. Und das kann man aber wiederum andersrum nutzen und halt das stoppen und so, das kann man ja auch einüben sozusagen.
Ja.
Also bei mir war das halt einfach so, normalerweise klappt das, wenn die halt stoppt, wenn ich Stopp sage, dann halten sie an. Und dann hat es aber einmal nicht so hundertprozentig geklappt. Mhm. Und dann war ich halt so, okay, wir üben das jetzt. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir spielen das jetzt, das habe ich dann ein paar Mal gemacht und dann war es halt wieder gar kein Problem. Und ich glaube halt schon, dass es dann so einfach sowas verfestigt, quasi so eine Reaktion einfach verfestigt oder so ein, wie so ein, die Straße halt ein bisschen ausbaut, dass man halt einfach so quasi eine Reaktion hat, also über die man nicht so lange nachdenken muss sozusagen. Und dadurch, dass sie halt mit Spaß verknüpft ist und nicht mit Angst, ist das halt dann auch irgendwie nichts, was halt so das Kind irgendwie unter Druck setzt oder sonst irgendwas, sondern das ist halt so eine spielerische Situation, da kann man halt Sachen üben.
Weil generell ist es ja auch, man sagt ja immer, spielerisch lernt man am besten.
Ja, genau.
Und das ist ja halt auch so, weil so Stressreaktionen, da kann man halt nicht so gut denken, da funktioniert man nicht, da funktioniert man ja eher automatisch. Und das ist halt nicht der Zustand, in dem man gut lernen kann. Deshalb ist in so einem spaßigen Setting als Spiel, schaffen wir die besten Voraussetzungen, unseren Kindern Dinge beizubringen. Ja. Wie zum Beispiel damit im Straßenverkehr wäre ein Beispiel.
Ja. Oder was man auch machen kann, ist so, gib mir das Spiel. Also zum Beispiel, wenn dass du da sagst, dein Kind hat irgendwas in der Hand und du sagst, gib mir das. Das ist jetzt das Spiel. Und wenn ich sage, gib mir das, musst du mir das geben. Wir sprechen hier von ganz kleinen Kindern, das ist, glaube ich, klar, oder? Aber je kleiner eure Kinder sind und ihr das halt spielt, desto eher werden sie es halt mit euch. Da habe ich auch letztens ein Video gesehen, da war so ein, ich glaube, so ein 3 Monate altes Baby. Und da hat die Mutter halt immer ihm so ein Tuch über den Kopf geworfen. Und das Baby musste sich freistrampeln und mit den Händen so das wegmachen. Und da war auch so die Caption, ja, mein Baby denkt, ich spiele mit ihm, aber eigentlich bringe ich ihm gerade bei, sein Leben zu retten. Und da dachte ich auch so, ja, genau so. Ja. Also wirklich mit kleinen Kindern schon anfangen. Da kann man echt so dann irgendwie so dieses, ja, ich sag Stopp und du bleibst stehen, Spiel. Ja. Oder ich sag, hier, gib mir das und du gibst mir das in die Hand, Spiel. Solche Sachen. Genau.
Das hat nützliche Sachen, oder? Weil wir erzählen ja auch immer so viel, hey, bringt euren Kindern Dinge bei. Und jetzt erzählen wir, wie man Kindern richtig gut Dinge beibringen kann. Zum Beispiel auch natürlich ist so Perspektivwechselspiele oder sowas, ne? Also Rollenspiele mit Figuren oder so, Situationen nachspielen.
Ja, schon mal vorher üben. Oder was ich auch mache, wenn die Kinder sich streiten, mache ich voll gerne, sodass wir dann, dass wir das dann nochmal nachspielen. Also dass wir dann quasi darüber reden. Also dann erzähle ich irgendwie eine Geschichte oder so. Und dann frage ich halt, ja, wie hätten die das in der Geschichte besser lösen können? Und dann spielen wir das quasi einfach nach, also wie man das dann nochmal besser, also wir hatten jetzt irgendwie letztens, da wollten die was nicht teilen, dann hat ein Kind das zum anderen weggerissen oder so und dann habe ich halt so eine Geschichte erzählt und dann waren die auch direkt so hooked und empathisch und waren so, oh nein, das hätte ja gar nicht passieren sollen. Und dann habe ich auch so gefragt, ja, wie hätte man das lösen können? Und dann waren die beide so, ja, so und so. Und ich so, okay, gut, dann wollen wir das mal nachspielen, ja. Und dann haben die das halt so nachgespielt. Dann waren die so, war das eine Kind so, ja, darf ich das haben? Und das andere Kind so, lass uns gemeinsam spielen, so. Und ich meine, im Endeffekt ist das dann halt keine reale Situation und dadurch, dass die es halt einfach einmal so durchgegangen sind, ist es auch so eine Handlungsoption und das ist vielleicht auch für euch wichtig zu wissen, wenn ihr jetzt nicht, also wenn ihr zum Beispiel im Endeffekt, wenn ihr eure Kinder ausgeschimpft habt in der Situation und das nicht wollt, also euch anders verhalten wollt, so das nächste Mal, dann könnt ihr das auch nachspielen und quasi die andere Option, so wenn ihr das nur aufschreibt oder gedanklich durchgeht oder so. Ja. Im Endeffekt ist das voll hilfreich auch für euch, also auch für Erwachsene. Also wenn ihr Situationen habt, in denen ihr euch anders verhalten wollt, dann überlegt euch, okay, wie hätte ich mich anders verhalten können? Geht das aktiv durch? Redet das vielleicht irgendwie laut nach, wenn ihr alleine im Badezimmer seid oder so?
Ja,
oder,
voll. Ja. Weil das, also was wir in der Regel machen, ist eigentlich, wir sagen zum Beispiel Stopp und erwarten, dass unser Kind das macht. Wenn es das nicht macht, werden wir irgendwie wütend.
Ja.
In vielen Fällen und sind der Meinung, das Kind müsste das eigentlich können, das muss halt auf mich hören und lassen dem Kind einfach gar nicht den Raum, das richtig zu üben, in einem entspannten Setting, auf spielerische Art und Weise. Also wir geben unserem Kind gar nicht die Gelegenheit, das so in dem Rahmen zu üben, der für das Kind eigentlich optimal ist, um das zu lernen, sondern wir üben das quasi nur in den Situationen, in denen es funktionieren muss und erwarten dann, dass es funktioniert. Und das ist eigentlich das eigentliche Üben. Also eigentlich haben wir kein richtiges Üben, sondern das ist ja so dann genau die Situation. Und mit dem Spielen können wir den Kindern einfach so diese Übungen zugestehen. Und das ist halt voll wichtig. Und dann haben wir auch nicht die Erwartung, ja, jetzt muss immer alles sofort klappen und ich bin jetzt wütend, wenn mein Kind nicht auf mich hört, sondern so können wir sagen, das ist generell auch so ein Gedanke, den wir meistens gar nicht haben. Wir sagen, oh, mein Kind muss das eigentlich können und das ist blöd, dass es das nicht kann. Aber zum Beispiel die Inuit würden sagen, ey, wenn mein Kind sich jetzt falsch verhält, dann kann es das einfach noch nicht.
Hat es noch nicht gelernt.
Dann hat es noch nicht gelernt. So, das ist genau das Gleiche, wie ich jetzt nicht auf mein Kleinkind wütend bin, weil es noch keine Mathematik kann.
Ja,
aber wir sagen, okay, wir müssen dem Kind das halt dann beibringen.
Und trotzdem würde niemand sagen, na, Mathematik muss ich ihm nicht beibringen, kommt von alleine. Und das ist was in der bedürfnisorientierten Erziehung, finde ich, sehr oft falsch transportiert wird. Dass gesagt wird, quasi, du gehst nicht davon aus, dass dein Kind das noch nicht gelernt hat, sondern dass dein Kind das noch nicht kann. Und ich finde, das ist ein Unterschied, weil man sagt ja quasi, wenn es noch nicht kann, dann so ein bisschen so dieses Ding von, es kommt von alleine und da muss man nichts machen. Doch. Es hat es noch nicht gelernt. Das bedeutet, es muss es noch üben. Und wie übt man das am besten? Eben durch Spiel, durch Förderung, das klingt irgendwie so falsch, durch Hilfe einfach, durch Begleitung und nicht einfach nur, indem man abwartet und Tee trinkt. Das bringt nichts, dann lernt euer Kind Tee trinken.
Mehr und Spielen ist auch nicht die einzige Maßnahme, so mit Geschichten oder so kann man dem Kind das auch beibringen, aber Spielen ist halt super, weil das Kind das dann selbst machen kann, also das kann dann selbst aktiv werden und das dann aktiv üben und das dann nicht quasi nur so in der Theorie nachempfinden.
Genau. Und dann halt, also nochmal zu diesem Spielen generell, ne, also das macht ihr halt so manchmal und dann könnt ihr auch diese Müssen Eltern mit ihren Kindern Spielen-Folge nochmal anhören, wenn ihr, wenn dieses Spiel, Kinder sollen ja auch frei spielen, das ist ja auch super wichtig, aber da ist halt dann auch wieder dieses Ding, ja, dann lasst eure Kinder auch da mal so ein bisschen in Ruhe, ne, also dieses Freispielen, dazu brauchen die keinen Erwachsenen. Erwachsene machen ihr Freispiel eigentlich immer wieder kaputt, weil wir Erwachsenen, wir haben ganz andere Sicht auf die Welt und das ist so. Und Kinder können halt kreativ und können viel besser kreativ mit sich selbst spielen. Und da könnt ihr wirklich nochmal in die Folge reinhören, wenn ihr diesen Frust nicht, also wie ihr diesen Frust aushalten könnt und so weiter, wie ihr das eurem Kind zumuten könnt, wie ihr das üben könnt. Aber ich kann euch sagen, also unsere Kinder haben früher keine Sekunde alleine gespielt und jetzt sind wir bei Oma und Opa zu Besuch. Das Kinderzimmer ist unten, wir sitzen oben, wir können eine Stunde, anderthalb Stunden in Ruhe frühstücken, Kaffee trinken, keine Ahnung, was machen die Kinder, spielen. Die streiten sich manchmal, aber meistens sind sie zufrieden. Und das ist gar kein Problem und es ist auch kein Ding von, oh, ich komme die ganze Zeit an und mir ist langweilig, sondern die haben das einfach gelernt, dass sie das machen. Und das ist, also das war bei mir in der Kindheit auch ganz normal. Das war nichts mit Liebesentzug. Und ich habe nie gedacht, oh, meine Mama spielt zu wenig mit mir. Sondern es war einfach ganz normal. Also,
das war mit anderen Kindern gespielt.
Mit anderen Kindern und alleine. Und es war alles, es war ganz, und wenn ich was gebraucht habe, und dann hab ich halt bei Mama mitgemacht. Aber wie gesagt, da reden wir in der Folge drüber. Also hört ihr euch auf jeden Fall nochmal an.
Ja.
Aber da auch nochmal so, das hat jetzt nichts, also dass ihr jetzt quasi, wenn ihr spielt mit euren Kindern, dass ihr das dann auch nutzt und lenkt, heißt jetzt nicht, dass ihr euren Kindern die Kreativität raubt, sondern spielt halt ansonsten nicht mit ihnen und dann ist das auch okay sozusagen.
Ja, voll. Also ich könnte natürlich immer mit euren Kindern spielen. Ihr könnt auch nicht füreinander Sachen mit euren Kindern spielen. Der Punkt ist bloß, wenn ihr Lust drauf habt.
Ja, genau.
Ihr müsst gar nichts so.
Ja.
Ihr könnt immer mit euren Kindern spielen, was ihr wollt. Aber ihr müsst es nicht machen.
Voll.
Und natürlich ist es total sinnvoll, denen einfach gewisse Sachen spielerisch beizubringen. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt als Spielen betrachten. Man könnte es auch als eine Art spielerische Erziehung betrachten. Aber selbst das ist für die Kinder einfach schon Spielen. Also wenn ihr nichts weiteres macht, dann haben die Kinder trotzdem das Gefühl, dass ihr viel mit ihnen spielt.
Ja, das ist ja dann auch trotzdem irgendwie was, was die Beziehung stärkt und was, wo man Zeit miteinander verbringt und so. Und ich finde auch dieses generelle, dieses Ding von Kinder müssen die ganze Zeit spielen und so, dafür möchte ich jetzt auch nochmal kurz sagen, ne, dass Kinder das gar nicht unterscheiden zwischen, ob sie jetzt gerade mit Mama und Papa Hausarbeit machen oder ob sie irgendwie, weiß ich nicht, jetzt eben mit Playmobil spielen. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, dass zum Beispiel, dass gesagt wird, ja, archäologische Funde und in jeden indigenen Völkern haben Kinder auch Spielsachen, ja, aber ihr müsst euch mal angucken, was auch als Spielzeug klassifiziert wurde, nämlich zum Beispiel auch einfach Werkzeuge, die funktionieren, aber kleiner sind. Also sowas wie halt ein kleiner Pfeil und Bogen, der halt angepasst ist an Kind, an die Kindergröße. Und das wäre dann so, wie wenn ein Kindermesser, wäre dann so das Pendant dazu quasi. Ja. Dann könnt ihr auch sagen, ach so, alles, was quasi ein Kind erleichtert, am Erwachsenenleben teilzunehmen und mitzumachen und quasi Fähigkeiten zu erlernen, sind auch Spielzeug. Das heißt, ein Tritthocker ist Spielzeug, ein Kindermesser ist Spielzeug, eine Kinderschere ist Spielzeug. Und das, so weit gehen wir ja gar nicht, sondern wir stopfen das Kinderzimmer voll mit irgendwelchen Barbie-Puppen und keine Ahnung was und Hot Wheels und sagen, nur das kann Spielzeug sein. Und das finde ich halt auch irgendwie, dass man da so ein bisschen so den Blick erweitern kann und quasi sagen kann, alles, was mein Kind lernt, mit mir gemeinsam und dabei Spaß hat, ist Spielen sozusagen.
Genau, das ist alles Spielen.
An dieser Stelle kurz, wenn euch unser Podcast gefällt und wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie jetzt mit irgendwelchen Leuten, die Folge auch hören sollten oder auf Instagram und verlinkt unseren Kanal muttiistdiebeste.podcast und folgt unserem Podcast und gebt ihm 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr über euren Support.
Zum Beispiel in unserer Folge zum stressfreien Morgen, da haben wir auch irgendwie viel drüber gesprochen, was kann man machen, damit die Kinder sich reibungsfrei umziehen, Zähne putzen und loskommen. Und natürlich ein großer Teil von den Maßnahmen ist einfach, sich zu überlegen, hey, wie könnte ich das irgendwie spielerisch lösen, wie könnte ich da ein Spiel draus machen. Das hatten wir zum Beispiel beim Umziehen, hatten wir, hey, wir machen eine Anziehparty, Schlafanzüge ausziehen, Tag Sachen anziehen, während jetzt irgendwie ein Lied läuft und dann so Challenge, ihr müsst jetzt schneller sein als die Musik oder so. Also solange das Lied läuft, müsst ihr es geschafft haben und so weiter und sich dann einfach Spiele ausdenken und dann macht das es ja auch einfach irgendwie schön für ein Kind, wenn es so alle Alltagspflichten spielerisch erledigen kann. Und das führt dann dazu, dass die Kinder auch gewisse Sachen mit Spaß verbinden. So, wenn man irgendwie schafft, Aufräumen spielerisch zu transportieren oder die spielerisch in die Hausarbeit mit einzubeziehen oder spielerisch auch so an, also mithelfen im Haushalt gewöhnt, wie zum Beispiel Tisch abräumen und so. Das kann ja alles Spaß machen. Wenn man denen das transportiert, dann denken die später nicht, oh, voll ätzend, habe ich jetzt keinen Bock drauf, sondern dann ist es für die irgendwie was Schönes.
Ja.
Und dann läuft ja auch alles reibungsfrei. Und das kann ja auch schon total viele Konfliktpunkte rausnehmen, weil man dann einfach mit so einem lustig und spielerisch auf das Kind zugeht und nicht so mit so einem so eine Kampfhaltung, ja, du musst jetzt aber und
ja. Ja, das war auch letztens voll schön, weil ich habe Wäsche gefaltet, dann kam unser größeres Kind und meinte so, ach, darf ich mitfalten? Und dann war ich so, na klar, habe ihm so alles freigeräumt und dann waren wir irgendwann fertig, war der ganze Kopf fertig und dann war er so zu mir, ach, das war jetzt so schön, das hat jetzt so viel Spaß gemacht. Und daran merkt man halt auch so, die Kinder, die haben noch so eine ganz unbedarfte Sichtweise auf diese ganzen Dinge, wahrscheinlich, weil sie auch diese Verpflichtungen nicht so stark haben. Mhm. Aber auch, wenn man ihnen halt einfach das so ein bisschen leicht ranbringt. Und eben, also zum Beispiel, ich falte halt auch gerne Wäsche. Also ich habe da auch nicht so einen Groll drauf. Aber wenn man denen halt das so näher bringt, dass es Spaß machen kann, dann ist es halt direkt für sie auch im späteren Leben viel einfacher. Und diese ganzen Skills zu haben, wie man aufräumt, wie man einen Haushalt organisiert, wie man einen Schrank einräumt, wie man generell, also natürlich können das Kinder alles von alleine lernen, aber wie viele Erwachsene gibt es, die es nicht können und die dann sagen, nee, wir wollen, ich muss es mir irgendwie selbst beibringen und es passt schon, aber irgendwie denke ich mir dann auch wieder so.
Ja, sie könnten es vermutlich besser, wenn sie es als Kinder gelernt hätten.
Ja, vor allem, weil es dann auch voll oft so ist, so, ja, meinen Kindern bringe ich es irgendwie nicht bei und so, wo ich mir dann denke, ja, vielleicht, weil du selber nicht so richtig einen Plan hast oder so. Aber
gleichzeitig ist es ja auch fürs Familienleben einfach richtig gut. Das ist ja das Problem, wenn die Aufgaben für die Kinder unsichtbar sind, dann das ist ja dann noch blöd, wenn die Kinder alles für selbstverständlich nehmen und dann nicht Danke und Bitte sagen und einfach auch gar nicht wissen, gar nicht sehen, dass was aufgeräumt werden muss. Und das kann man denen ja dann auch beibringen auf eine spielerische Art und Weise. Und dann braucht man halt auch nicht so ständig Kämpfe führen, sondern wenn man echt schafft, hey, okay, ich mache mir jetzt locker, ich versuche das jetzt irgendwie spielerisch zu lösen, dann kann das schon alles viel einfacher werden.
Ich habe zum Beispiel, also unser kleines Kind, das ist jetzt ja 3 und dann spielen wir halt sowas wie, ja, Elsa ist da und wir müssen Elsa helfen und wenn jetzt was auf dem Boden liegt, dann kommt das Bodenmonster und will das irgendwie haben und wir müssen das raufheben, damit Elsa das irgendwie rettet und keine Ahnung was. Solche Sachen spielen wir dann viel oder mit dem größeren Kind dann irgendwie, ja, hier Ninja-Spuren dürfen wir nicht hinterlassen, deshalb müssen wir ja alles ruhig sein. Da reden wir ja auch in der Tischmanieren-Folge drüber, dass man ja auch so den Kindern so sagen kann, ja, wie ist denn eine Prinzessin oder wie ist denn ein Ritter und wir spielen jetzt irgendwie feine Herren oder auch, dass man quasi so übt, nett miteinander zu sprechen. Also zum Beispiel zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Ritter und du musst jetzt immer ganz lieb sein, wenn du etwas von mir willst. Dann musst du mich fragen, Fräulein, dürfte ich bitte die Serviette haben? Und solche Sachen. Und ich meine, das ist ja natürlich irgendwie einfach nur ein Spiel, aber ich habe schon das Gefühl, dass man den Kindern anmerkt, dass sie halt so im Alltag auch jetzt einen ganz anderen Umgangston einfach haben, weil sie das so spielerisch einfach mal so üben und dann auch diese Sätze quasi dann nochmal aussprechen sozusagen.
Ja klar, auch gerade wenn so ein Kind einfach nur rummotzt und rumschreit, dann ist es ja trotzdem auch irgendwie ein Verhalten, was angefangen hat, dann ist es ein Verhalten, das quasi eingelernt wurde, dann ist es irgendwann zu einer handfesten Strategie oder einem Handlungsmuster geworden. Und um das dann zu durchbrechen, muss man einfach ein anderes Handlungsmuster einüben.
Da muss man halt nicht, üben. Aber kann man.
Naja, aber gut, was sind denn die Alternativen?
Also gar nicht, ich meine nur, wenn man das okay findet, dann kann man es auch lassen.
Ach so, wenn man gern angeschrien wird, dann kann man es lassen. Okay, gut, aber wir gehen jetzt mal davon aus, man möchte nicht gerne angeschrien werden, dann muss man das halt irgendwie mit den Kindern üben. Da muss man.
Kann man.
Also, wenn man nicht angeschrien werden will, dann kann man das natürlich mit den Kindern üben. Dann kann man ein Spiel draus machen und irgendwie dadurch schon so quasi Wiederholungen üben. Also man sagt ja auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Gitarre spielen lerne, so würde ich ja, gibt es vielleicht eine bestimmte Stelle, ein Musikstück, die schwierig ist. Und die Lösung ist ja, das einfach ganz oft richtig zu spielen.
Ja.
So, und man muss halt das wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und so funktioniert Lernen halt. Also Lernen funktioniert durch Wiederholung. Und Lernen funktioniert halt so, dass möglichst viele korrekte Wiederholungen sein müssen und möglichst wenig falsche Wiederholungen, damit quasi so dieser eine Verbindungsstrang, der quasi das falsche Verhalten ist, damit der richtig umgangen werden kann durch einen Verbindungsstrang im Gehirn, der quasi das richtige Verhalten ist. So, und deshalb ist dann die beste Möglichkeit, diese Wiederholungen zu schaffen in einem Rahmen, wo es funktioniert, also in einem Spiel.
Ja, was ich auch gerne mit den Kindern mache, also man weiß ja, dass wenn man tief durchatmet, also dass wenn man 3-mal tief durchatmet, dass dann der Vagusnerv auch stimuliert wird und dass dann quasi auch so ein bisschen der Körper quasi so runterkommt. Und was ich jetzt auch so gemacht habe im Spiel war irgendwie, dass ich gesagt habe, rot und dann pusten wir, also dann atmen tief ein und pusten quasi so aus. Und das habe ich jetzt so angefangen zu etablieren. Und das Lustige ist, also ich wollte das halt machen, damit, wenn das Kind halt einen Wutanfall bekommt oder frustriert ist, also dass ich dann sage rot und dann machen wir beide so. Genau. Und das hat funktioniert. Und zwar, ich habe das nicht mal initiiert, sondern das Kind hat von alleine dann gesagt, so, hat gemerkt, ich bin frustriert, dann auf einmal so rot und hat dann selber so mit mir gepustet. Und das fand ich richtig krass, so, weil ich das nicht mal das erste Mal quasi dann bei Frustration angewandt habe, sondern das dann vom Kind auch selbst auskam.
Ja, oder auch eine Art von Spielen war ja, wenn irgendwie Situationen nicht richtig geklappt haben, dass man so ein Rollenspiel macht, so mit Figuren.
Ja.
Oder so, dass man dann 2 Figuren nimmt und die eine Figur, die verhält sich halt dann vielleicht falsch und dann kommt halt ein Konflikt auf, dann ist das Kind in der Lage, einen Konflikt, der vielleicht, in dem das Kind mit teilgenommen hat, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, also einfach aus der objektiven Zuschauerperspektive und sich ein Bild von zu machen. Und dann können die Figuren dann das richtige Verhalten machen. Dann hat das Kind gleich gelernt, oh, okay, so könnte ich mich besser verhalten.
Ja.
Und so, das kann man auch machen. Das ist auch voll hilfreich. Und unser Kind hat das auch gemacht. Auf einmal stand es dann irgendwie am Fenster, auf einer Fensterbank, hatte zwei Figuren und hat dann irgendwie irgendeine Situation nachgespielt, wie die man besser lösen könnte.
Ja, das war richtig niedlich.
Ja.
Und was man auch machen kann, ist halt so spielerisch so Impulskontrolle üben. Also zum Beispiel sowas wie, das hatten wir auch in der Hauen-Folge, sowas wie dem Kind zu sagen, hau mich doch. Und dann eben, also hat natürlich auch ein Spiel so, ja komm, hau mich doch. Und dann, wenn das Kind eben haut, dann ist man so, hä, warum hast du das gemacht? Das war ja gar nicht nötig so. Das nächste Mal, wenn ich das sage, musst du mich nicht hauen. Und so halt dann einfach üben, das ist ganz spannend, weil so bei 2-3-jährigen Kindern, ihr könnt euch ziemlich sicher sein, die hauen zu. Also gerade bei 2-jährigen Kindern. Aber wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann machen die das nicht mehr. Und und auch so unser 5-jähriges Kind, das hat das sofort gecheckt, das hat einmal gehauen, dann war so, dann, und jetzt jedes Mal, wenn ich sage, hau mich doch, nimmt das die Hände hinter den Rücken und kneift die Lippen zusammen und guckt so.
Ja.
Ja, ist irgendwie lustig.
Ja, ich glaube, das hat Maikeline Duclef auch geschrieben.
Genau,
das
machen Kindern mehr zutrauen. Auch die Utku.
Ja, das machen auf jeden Fall einige. Ich glaube, war es bei den Mayan oder
bei den Inuit.
Bei den Inuit.
Ja.
Aber bei irgendeinem Volk haben die das auf jeden Fall so gemacht, dass sie das dann auch so richtig übertrieben gespielt haben. So, hau mich doch. Und wenn das Kind dann gehauen hat, so, das tut so weh. So halt. Also übertrieben.
Lustig, ja,
das aber dass das. Genau, dass das Kind dann so dass dadurch, dass es so übertrieben gespielt ist, dass es einmal lustig ist als Spiel, aber dass das Kind auch checkt, was es bedeutet zu hauen, also dass es weh tut und dass es ein bisschen überspitzt ist, dass das Kind das auch dann noch besser versteht.
Ja, voll.
So, und das ist halt auch total geschickt, um solche Situationen zu üben. Mir ist noch eingefallen, das hatte ich noch vergessen, aber du meintest auch so freies Spiel. Und freies Spiel ist ja genau eben der Punkt, also wenn Kinder mit anderen Kindern spielen und irgendwie unter sich sind, dann üben die ja auch ganz viel Sozialverhalten, dann üben die ganz viel Kreativität, weil ich stelle mir das so vor, du hast eine Gruppe von 5 Kindern, alle sind kreativ, alle denken sich was dazu aus und alle 5 Kinder bringen ihre Kreativität zusammen und können halt sich wunderbare Sachen ausdenken. Also dann summiert sich diese Kreativität auf und dadurch lernen sie noch besser Kreativität. Und das ist meines Erachtens auch der Sinn von diesem freien Spiel oder von Spielen, die Kinder mit Kindern machen. Und das ist natürlich am besten, also das funktioniert natürlich nicht, wenn sich die Kinder vor die PlayStation hocken. Das ist ja alles vorgegeben, da üben die ja eben nicht diese Kreativität. Ja. Und es kommt auch auf die Spielzeuge an. Wenn es jetzt ein Spielzeug ist, was halt vorgibt, was man macht so, natürlich können die Kinder auch was lernen, das macht Spaß.
Auch bei der PlayStation würde ich jetzt gar nicht so, also können die genauso Strategie lernen und so,
ja,
aber
voll,
halt
also
nicht
da,
Kreativität.
Genau,
also
da sind halt wirklich andere Skills, natürlich, es ist alles Spielen, so, das ist alles Lernen und deshalb macht das, glaube ich, auch Spaß, wenn man da Sachen lernt. Das ist cool fürs Gehirn, das wird dann gefordert. Ja. Und auch zum Beispiel so, wenn die so Hot Wheels Bahn haben oder so, das ist cool, das macht Spaß so, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Kreativitätsding, wobei man auch Bahnen bauen kann, kann man auch kreativ werden. Aber ich meine bloß, dieses freie Spiel ist ja vor allem dann gut, wenn die Kinder kreativ werden. Und ich habe das so oft erlebt auf dem Spielplatz, so mit so gerade zweijährigen Kindern, dass die angefangen haben zu spielen und dann irgendwie die Eltern ankommen, hier noch mal das, mach das doch so, du kannst das so spielen. Das ist so richtig gemerkt, so die Eltern haben voll eine Vorstellung davon, wie das Kind spielen soll und wollen dann auch, dass das Kind so spielt und lassen das Kind gar nicht so alleine, also setzen sich nicht einfach mal daneben, beobachten, freuen sich, was das Kind macht und denken sich, na, mal gucken, was passiert. Also viele haben einfach so diesen Impuls, einfach total vorzugeben, wie Kinder spielen sollen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber das habe ich viel beobachtet.
Ich glaube, da geht es auch wieder um diesen Aspekt von fördern oder so, ich weiß es nicht, aber halt so motorisch fördern. Irgendwie die meisten checken schon, dass man mit Spielen fördert, aber ich glaube, viele sehen das dann eher so als so kognitives Fördern, so motorisch muss mein Kind gut sein und quasi, dass man gar nicht so sehr auf die Idee kommt, dass halt Spielen halt auch so soziale Kompetenzen fördern kann und so, also dass man da auch so aktiv was für machen kann.
Ja, und ich glaube auch voll oft ist dieses Spiel vorgeben so, dass ich dann, wenn ich das vorgebe, genau will, dass mein Kind jetzt genau das entdeckt in diesem Moment.
Genau diese
dann denke ich mir
Sache,
so, hey, es gibt jetzt das zu entdecken, ich will, dass du das so machst, damit du das entdeckst. Also es ist kein Problem, wenn mein Kind mal zeigt, so, hey, guck mal, wenn ich das mache, passiert das. Sondern wenn das Kind, wenn man wirklich in dieses freie Spiel reingrätscht.
Ja, Was man ja auch in dem Kontext dann quasi selber auch so ein bisschen wieder als Üben sehen kann. Also quasi, man kann ja auch wieder, wenn es ein Kind ist, was irgendwie so gar nicht gerne spielt, dann kann man ja auch sagen, ja, wir spielen jetzt irgendwie das Spiel, dass ich auf der Bank sitze und du da vorne irgendwie eine Burg baust oder so. Und weiß nicht, wie man das verpacken kann als Spiel irgendwie. Aber halt, da kann man sich bestimmt auch wieder irgendwie was ausdenken, um quasi zu sagen, so, okay, ja, jetzt üben wir mal so ein bisschen, dass du jetzt auch dich alleine beschäftigst oder so.
Ich finde einfach mal so richtig, ich würde einfach mal so richtig gern gegenüberstellen, wie geil das eigentlich ist mit dieser, mit diesem Erziehen und Sachen lernen durch Spiel. Weil wir müssen, also, was ja wirklich klassischerweise so ist, wir erwarten, dass unsere Kinder gewisse Sachen können, weil sie alt genug sind und werden dann wütend, weil sie es nicht können und gehen dann immer im Konflikt. Also wir versuchen das ihnen quasi im Konflikt beizubringen. Und dagegen wehren die sich meistens
Ja,
und
oder halt, indem wir die Gefühle aushalten und dann irgendwie rational drauf reden.
ja, oder so.
Ja.
Auf jeden Fall geben wir unseren Kindern sonst nicht die Gelegenheit, so richtig das zu lernen. Und entweder wir labern uns den Mund fusselig, das ist super anstrengend und nervig und das Kind lernt es davon auch nicht so richtig. Oder wir werden wütend und es entstehen total viel, also in beiden Situationen entstehen total viele Konflikte und das ist total nervig. So, und wenn man das mit diesen Spielen richtig etabliert, dann hat man ja die Aussicht, weniger Konflikte und mehr Spaß,
Ja.
mehr Übung für das Kind, mehr funktioniert und alle sind zufriedener.
Ja, voll.
Deshalb ist das einfach das ist ein massiver Tipp und ich glaube, viele machen das auch schon in vielen Situationen intuitiv.
Ja, zum Beispiel beim Zähneputzen, das finde ich immer sehr spannend, weil beim Zähneputzen ist irgendwie allen klar, das muss gemacht werden und da
Ja.
finden wir irgendwie Lösungen und dann heißt es auch nicht, ja, das Kind wird manipuliert, aber wenn ich dann zum Beispiel mit einem Kind ein Spiel spiele, damit es eine Karotte ist, heißt es direkt, boah, du manipulierst dein Kind, dein armes Kind und das führt dazu einer Essstörung, keine Ahnung was, ja, führt dann Zähneputzspiele auch zu einer Zahnputzstörung oder, also es stimmt ja einfach nicht, es ist ja einfach nur
Ja.
voll weit hergeholt, so, nur weil man halt mit einem Kind das spielerisch ranführt, heißt das nicht sofort,
Ja.
dass das zu irgendeiner Störung führt, dass das Manipulation ist, sondern es ist einfach nur halt eine Strategie und wenn das Kind dann nicht mitmacht, macht es halt nicht mit, ist ja beim Zähneputzen nicht anders.
Ja,
Also
aus der Sicht des Kindes ist das dann ja, die Situation wird dann halt gelöst, aber mit Spaß.
so, was glaubt ihr, warum Kinder einfach instinktiv Gummibärchen geiler finden als Karotten, weil sie auch aussehen wie Bärchen? Also jetzt unabhängig davon, wie sie schmecken. Die sind bunt verpackt, sehen aus wie Bärchen und Karotten sind einfach nur orange. So, also natürlich sind Gummibärchen cooler. Also,
Und haben massiv Zucker.
und deshalb finde ich es auch voll schade, dass diese Muttis, die halt so geile Vespa-Boxen machen, ne,
Ja.
dass die mal so gebasht werden, so, oh, Helikopter, wo ich mir so denke, eigentlich ist das doch
Das
voll
ist doch
geil, da
voll
kann man den Kindern halt
schön.
so ranführen. Also ich meine, ich habe die Zeit dazu
Ey, aber da muss
eigentlich
man
nicht, aber.
echt, also da muss man echt sagen, es gibt viele, also Helikoptereltern sind ja eher die, die ihr Kind um ihr Kind kreisen und das nichts machen lassen. Und dann so,
Ja.
das ist ja schädlich. Aber ey, das ist doch nicht, also entschuldige mal, das ist ja wirklich nicht der Fall, wenn ich meinem Kind eine schöne Vespa-Box mache, wo ich, keine Ahnung, vielleicht eine geschnitzte Karotte reinmache, die dann irgendwie cool aussieht.
Wie ein Stern oder so, ist ja voll cool für das
Das.
Kind. Das denke ich halt auch. Und wenn man die Zeit dazu hat, dann soll man das doch machen. Also, wenn ich mal die Zeit dazu habe, mache ich sowas auch voll gern für die Kinder. Und sonst denke ich mir halt irgendeine Geschichte dazu aus.
Findest du, wie krass das zu bashen so? Also, das ist
Ja!
dann aber nur, weil sich dann Leute schlecht fühlen, dass sie es nicht machen.
Ja, aber
Aber
ist ja
das
auch
ist
nicht
ja.
schlimm, wenn man es nicht
Genau,
macht.
ist
Ist
ja
ja
auch nicht
genauso
schlimm,
normal. Aber
dass
es ist
Leute
halt
davon
so,
angegriffen fühlen. Krass.
ja, also es ergibt ja total Sinn, wenn irgendwie ein Kind, keine Ahnung, keine Karotten isst und dann machst du daraus einen Stern oder machst dann so einen schönen Pika, steckst du rein oder so und dann isst das Kind das ja, warum dann nicht? Das ist doch super. Also verstehe ich irgendwie gar nicht. Ja, und das ist im Endeffekt genau dasselbe. Man macht's halt, man löst das spielerisch, das Kind hat dann irgendwie eine Fantasie, oh, das ist ein Stern, ich esse gerade einen Stern oder unsere Tochter hat das so für sich selber gemacht, das war total süß, weil sie quasi immer nicht so gern essen wollte und dann meinte sie einfach nur, mach mir Babys und dann sollte ich einfach nur ganz kleine Stückchen immer schneiden und dann hat sie immer gespielt, dass sie die Babys isst. Also.
Das ist so sympathisch. Lecker Babys essen.
Sie hat immer gesagt, oh, ein Baby. Und dann hat sie so gegessen. Also hat quasi sich selber auch so ein Spiel für sich ausgedacht. Und da finde ich halt irgendwie so, also wenn Kinder sowas auch machen, dann kann das ja nicht verkehrt sein. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
Ich finde, das
voll.
ist manchmal so verkopft bei so vielen. Auch, dass sie denken so, boah, ich
Ja.
kann jetzt mein Kind, also wenn ich dem jetzt sage, dass eine Karotte besser ist als ein
Ja,
Gummibärchen,
ja.
dann ist das fürs Leben traumatisiert. Nee, also so
Nee,
schnell
das ist
passiert das nicht.
wirklich, also so diese fantasievolle Entdecken von der Welt und dieses spielerische Lernen, das ist ja genau das, was Kinder von sich aus machen und
Ja, so,
was für
das,
Kinder sinnvoll ist.
ja. Kinder sind dafür gemacht quasi. Die sind das Gehirn von Kindern. Deshalb spielen ja auch alle anderen Menschen, alle anderen Tierarten spielen ja auch Affen spielen, Hunde spielen. Die raufen sich, die üben das alles. Das ist ganz normal. Das ist wirklich, also ja, nutzt das.
Ja, ich glaube, das ist auch gar kein Punkt, an dem Leute jetzt widersprechen würden, dass man durch Spielen lernt. So, das ist ja klar. Aber dann, ja, aber dann interessant, dass dann so Abstriche gemacht werden und dann sagen, oh, das ist jetzt aber.
Ja, weil dann ist dann irgendwie komisch. Wieder dieses, das ist ja auch so ein Irrglaube, dass der Mensch quasi nur rational wäre. Und das ist ja auch, könnt ihr ja mal bei euch als Erwachsener, also ist es besonders rational, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch den Zeh stoßt, dann wütend zu werden oder so, ist nicht rational. Also ihr seid selber auch nicht immer rational. Es ist auch nicht rational, von eurem Kind irgendwie wütend zu werden oder sonst irgendwas. Also,
weißt du, was man so, nicht gelernt hat?
Ja, also es ist halt so, also Menschen sind halt einfach nicht, ja, wir haben einen rationalen Anteil, aber wir sind halt auch viel Gewohnheitstiere und wir sind auch viel so von unserer Kultur geprägt und von
anderen Mitmenschen. Vor allem sind wir ja kreativ und verspielt, so.
Ja, genau, aber ich wollte jetzt halt darauf hinaus, dass genau das halt, dass es auch sinnlos ist, irgendwie immer zu versuchen, den Kindern quasi hier auf rationaler Ebene zu begegnen und dann irgendwie Sachen zu erklären, die die in der Komplexität noch gar nicht erfassen können, weil wir selber sie vielleicht auch nicht erfassen können. Und ja, dass es dann einfach leichter sein kann, dem Kind einen spielerischen Zugang zu einer bestimmten Sache zu geben. Und wenn das Kind dann, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Jahre alt ist, dann kann man erzählen, nein, Karotten ist Karotin drin, das ist gut für deine Augen. Und da sind Vitamine drin, das ist gut für deinen Körper und, ja, und sonst was. Also so,
das ist ja auch, so, den Kindern solche Sachen zu erklären, das ist ja auch so wieder so ein Förderungsanspruch. So, ja, ich will, dass mein Kind jetzt naturwissenschaftlich bewandert ist und so. Und das ist ja auch, also wenn man Kindern sowas auch beibringt, ich bringe Kindern, also ich erkläre auch Dinge, so, aber dann kann man das ja auch wirklich besser auf eine kindgerechte Art machen, mit irgendwas, was ein Kind verstehen kann, wie zum Beispiel, oh, in meinem Bauch, da sind so kleine Helferlein, die helfen dabei, die Nahrung klein zu machen, zu verdauen, so.
Ja, oder halt auch sowas wie, ja, die Karotte, das ist, ich habe ja gesagt, das ist ein Einhorn-Glücksstäbchen, aber man kann ja auch sagen, ja, das zaubert deine Augen wieder gesund oder so, also man kann ja auch wirklich, oder das macht deinen Körper frisch und stark, oder, also zum Beispiel haben wir auch unserem Kind erzählt, so, ja, hier, also alles grüne Gemüse, das ist halt besonders gut für deinen Körper, dann kannst du ein starker Ninja werden, das ist quasi Ninja-Gemüse und so, und ich meine, im Endeffekt ist es halt natürlich nicht hundertprozentig korrekt und gleichzeitig kann einfach kein das Körper gesund sein, nicht ohne Gemüse zu essen. So.
Ja, also, ja, genau, ja, genau. Also das ist quasi so Kinder auf so eine fantasievolle Art und Weise, also quasi auf der Ebene, auf der sich Kinder bewegen. Also wenn Kinder in dieser Fantasiephase sind, macht es total Sinn, denen einfach Sachen auf fantasievolle Weise beizubringen. Wie zum Beispiel, und das Zähneputzen ist ja ein gutes Beispiel, so, da machen es ja alle.
Ja, ja.
Alle wissen, das Kind muss Zähne putzen, alle wissen, ich kann denen jetzt nicht einfach die Zahnbürste in den Mund prügeln. Alle wissen, wir müssen jetzt irgendwie mit Geschichten, mit Fantasie und mit Spielen daran gehen. Deshalb gibt es halt Hakibaki-Videos und da wird ja auch gesagt, ja, das sind ja nicht Hakibakis, die machen deine Zähne kaputt. So, damit sagen wir den Kindern auf eine vereinfachte Art und Weise, was passiert, und kann ein Spiel draus machen, hey, wir putzen jetzt die Hakibakis weg, so, das ist es ja alles.
Ja.
Also wir erklären den Kindern ja nicht, oh, da sind Bakterien, die haben keine Ahnung, was Bakterien sind. Ja, die fressen Zucker und verstoffwechseln den zu sauren Ausscheidungsprodukten, die halt die Zahnmatrix zersetzen. Und wenn da Fluorid reinkommt, dann ist das Material säurebeständiger. So. Das ist ja Bullshit. So, wir erzählen denen, ja, wir putzen jetzt die Hakibakis weg. So, ja. Das können die verstehen. Das ist so ungefähr richtig, aber auf eine metaphorische Art und Weise.
So, unsere Tochter ist jetzt wach.
Okay, wir hören jetzt hier gerade unsere Tochter rumschlawenzeln vom Mittagsschlaf. Ich würde sagen, wir haben eigentlich genug zu dem Thema gesagt. Und kommen jetzt nochmal zu einer ZuhörerInnen-Frage.
Hey, also erstmal, euer Podcast hilft mir echt so sehr dabei, die Beziehung zu unserer Tochter zu reflektieren. Ich habe eine Frage zu eurer letzten Folge, Hauen, Beißen, Schubsen, also die Frage ist schon ein bisschen älter. Da ging es darum, dass Geschichten besser verankert werden, helfen, als das Kind direkt auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Finde die Idee super, habe allerdings nicht ganz verstanden, wie ihr das macht. Also klar, Wutausbruch erstmal begleiten, sobald das Kind sich beruhigt hat, mit der Geschichte kommen. Aber sagt ihr dann schon Dinge wie, was mir zu der Situation von eben vorhin einfällt, bei Lotta und Emi ist das so, oder erzählt ihr die Geschichte ohne direkten Zusammenhang zur Eskalationsstreit? Und wenn ja, verknüpfen die Kinder das dann trotzdem unmittelbar mit ihrem eigenen Handeln? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Liebe Grüße. Die Frage war quasi, ob wir dann sagen, ja, zu der Situation fällt mir XYZ ein oder ob wir es einfach so erzählen. Und im Endeffekt erzählen wir es einfach so, ohne Zusammenhang.
Ja, okay. Also, wie machen wir das? Wir haben jetzt eine Situation, vielleicht sind die Kinder wütend geworden oder wir wütend geworden, vielleicht hatten wir einen Konflikt. So, und dann ist es erstmal wichtig zu warten, bis die Emotionen abgeklungen sind. Und dann würden wir auf jeden Fall auch nicht anfangen zu sagen, so, weil du dich so und so verhalten hast, erzähle ich dir eine Geschichte. Weil das Gute am Geschichtenerzählen ist ja, dass die Kinder einfach von sich aus checken, also von sich aus verstehen, dass das mit ihrer Situation zu tun hat und sich dann automatisch da reinversetzen können.
Ja, also darum eben nicht. Also man erzählt erstens nicht ständig Geschichten, sondern halt eher so situativ. Und zweitens geht es gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt sich, also die Geschichte kann auch ganz anders sein, die muss nicht so direkt ähnlich sein. Mir fällt das manchmal schwer, mir was ganz anderes auszudenken. Aber theoretisch kann man sich wirklich kreativ ausleben und was ganz anderes ausdenken. Es geht nur darum, dass sie quasi eine andere Perspektive auf den Konflikt bekommen und so im Nachhinein darüber nachdenken können. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass sie quasi wissen, dass es jetzt so um sie selbst geht.
Ja, mir ist gerade einfach, ich habe gerade einfach nicht die richtigen Worte gefunden. Es geht darum, dass sie sich eigentlich, identifizieren sie sich dann automatisch mit der Geschichte und man braucht dann nicht extra sagen, hey, jetzt deshalb erzähle ich dir eine Geschichte. Das ist, glaube ich, auch eher kontraproduktiv, weil das Gute am Geschichtenerzählen ist ja, dass die Kinder nicht direkt belehrt werden. Also sie werden nicht direkt angesprochen und deshalb ist es nicht so konfrontativ. Wenn ich jetzt aber schon in die Geschichte reingehe, weil du dich so verhalten hast, erzähle ich dir jetzt eine Geschichte, dann könnte es noch eher konfrontativ sein.
Ja.
Also das kann man sicherlich auch machen, kommt drauf an, wie man es sagt, so, aber es ist, glaube ich, einfach nicht nötig, da unbedingt diese Verbindung herzustellen, sondern wir würden dann einfach nur deine Geschichte erzählen.
Ja.
Okay. Es hat mir Spaß gemacht, war eine schöne Folge.
Ich fand die Folge auch cool, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Mir ist gerade noch ein Spiel angefallen, was man machen kann, zum Beispiel, wenn die Kinder also so mit Dinge aushalten, das kann man auch so ein bisschen spielen. Also wir hatten jetzt irgendwie so eine Situation, da war hat eine Mutter mir erzählt, so hier ihr die Geschwister haben immer Konflikte und die Kleine, die ist 8 Monate alt, die zieht immer am Bein von dem Großen. Und da hat sie dann auch mit ihm gespielt, quasi auch an dem Bein zu ziehen, so zu tun, als ob sie das Baby wäre und ihm quasi so mit ihm zu üben, wie er dann darauf reagieren kann.
Mhm.
Und es hat auch richtig gut geholfen. Also gerade wenn ihr so klassische Konflikte habt, auch mit irgendwie, dass das kleine Baby irgendwie die Bauwerke umschmeißt oder so, sowas kann man halt auch spielerisch so. Also zu sagen, ja, wir spielen jetzt, ich reiß die Bauwerke um und wie du dann reagierst sozusagen.
Genau. Ja. Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, schreibt Kommentare. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Bis dann.
Tschüss.